SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben.
Das Schauspieler-Ehepaar Ann-Kathrin Kramer und Harald Krasnetzer sind heute meine Gäste bei SR3 aus dem Leben. Für ihren neuen Film, der passenderweise auch aus dem Leben heißt, standen die zwei mal wieder gemeinsam vor der Kamera. Aus dem Leben ist ein Film über das Älterwerden, das wichtige Thema Schlaganfall und vor allem über die Liebe. Und ich freue mich sehr, mit den beiden jetzt darüber sprechen zu dürfen. Hallo, schön, dass Sie meine Gäste sind.
Danke vielmals für die Einladung.
Ja, wir freuen uns sehr.
Und wir sind per Leitung miteinander verbunden. Sie sitzen in Wuppertal, wo Sie einen Teil des Jahres leben. Aus dem Leben heißt Ihr neuer Film, der morgen am 9. Oktober um 20.15 Uhr in der ARD läuft. Danach gibt es ihn auch in der Mediathek zu sehen. Der Titel passt schon einmal perfekt zu uns.
Lustig, dass Sie denselben haben.
Aber auch das Thema ist ein besonderes. Sie spielen in dem Film ja die beiden Hauptrollen, ein Ehepaar, Sabine und Stefan. Sabine, eine Grundschullehrerin, bekommt einen Schlaganfall und wird dadurch plötzlich aus dem Leben gerissen. Der Film erzählt dann ja den Weg des Ehepaars in das Leben danach und ja, wie sie sich wieder ins Leben reinkämpfen. Ein besonderer Film für Sie beide, Frau Kramer?
Ja, muss man auf jeden Fall sagen. Also zum einen wegen der Thematik, zum anderen, dass wir daran gemeinsam gearbeitet haben, dass wir auch schon sehr früh eingestiegen sind in dieses Projekt. Das heißt, anders beteiligt waren als sonst. Wenn man quasi irgendwann ein fertiges Drehbuch bekommt und gefragt wird, ob man das machen würde, war es hier eben so, dass wir mit dem Produzenten im Vorfeld schon auch darüber gesprochen haben, daran gearbeitet haben und involviert waren. Dadurch hat das natürlich noch mal eine andere Intensität bekommen.
Schlaganfall, das war mir gar nicht so bewusst, ist die dritthäufigste Erkrankung in Deutschland mit Todesfolge. Auch immer mehr junge Leute erleiden inzwischen einen Schlaganfall. Viele fürchten sich auch vor so einer Erkrankung, weil sich das Leben dadurch auch komplett verändern kann, auf den Kopf gestellt werden kann. Wie war das bei Ihnen oder wie ist das bei Ihnen? Fürchten Sie sich auch davor, Herr Krasnetzer?
Auch fürchten, vor etwas zu fürchten, es ist immer so schwierig, weil man dann immer gleich in so eine Haltung geht und in so eine Positionierung. Man kann versuchen, etwas dagegen zu tun, aber bei Schlaganfall ist das oft gar nicht so einfach. Man kann zwar seinen Lebenswandel verändern und versuchen, alle schlechteren Kriterien wie also schlechtes Essen, zu wenig Bewegung, so die üblichen Dinge ein bisschen auszumerzen, aber erstaunlicherweise sagt die Statistik eben auch, dass es hierfür keine klaren Parameter gibt. Also es kann auch Leute erwischen, die sehr sportlich sind und durchaus immer auf gesunde Ernährung geachtet haben. Und da wiederum spielt der Stressfaktor eine ganz wesentliche Rolle. Also es gibt so viele Faktoren, die dazu führen können und die dann quasi dazu führen, dass man einen Schlaganfall bekommt. Insofern ist das Fürchten eine Angelegenheit, die eigentlich eher immer hemmt und wir uns versuchen eigentlich a priori mal nicht vor Dingen zu fürchten, sondern eher die positiven Aspekte aufzunehmen und zu sagen, komm, dann lass uns schauen, wie wir Stress reduzieren oder lass uns ein Bewusstsein schaffen für das, wie wir leben, wie wir uns ernähren, wo wir uns bewegen, wie wir weniger Stress machen. Und
ja, und das trägt dazu bei. Trägt ja zum Wohlbefinden sicherlich auch bei. Frau Kramer, Ihre Figur Sabine ist nach dem Schlaganfall halbseitig gelähmt, was für Sie auch bedeutet hat, dass Sie eben auch einen großen Teil des Films spielen mussten, im Rollstuhl sitzen, mit Gehhilfen klarkommen müssen. Wie viel Respekt hatten Sie auch ja, vor der Rolle, als Sie das Buch bekommen haben und von der Rolle gelesen haben?
Eine Menge. Ich hatte auch, muss ich sagen, ich hatte auch Muffen.
Das glaube ich,
also ich habe schon auch sehr viel im Vorfeld verschiedene Dinge ausprobiert und mich auch rangetastet und auch immer wieder in Rücksprache, wie wir das erzählen wollen, wie weit wir da gehen wollen in der körperlichen Behinderung und wie wir da glaubwürdig bleiben können und auch wie man das umsetzt. Da hatte ich schon Respekt vor und auch, also kurz bevor es losging, so 2 Tage vorher, habe ich gedacht, das schaffe ich nicht, es geht nicht, wir müssen das lassen. Aber am Ende des Tages hat es eben auch einfach was mit Vorbereitung zu tun und seine Arbeit machen. Und wenn es dann losgeht und wenn es dann heißt, bitte, dann muss man halt einfach spielen.
Wie sahen die Vorbereitungen aus? Sie haben schon gesagt, Sie waren früh eingebunden und haben sich da auch ausgetauscht mit dem Produzenten. Trotzdem, wie nähert man sich dann so einem Thema und auch der Rolle? Haben Sie auch mit Betroffenen gesprochen und einfach auch gehört, nachgefragt, was Sie bewegt und was es auch mit Ihnen gemacht hat, diese Erkrankung?
Ja, das war tatsächlich ein großer Teil auch der Vorbereitung, sich so langsam auch dieser Thematik anzunähern, um dem auch gerecht zu werden. Weil klar, man kann da so von außen rangehen und sagen, ja, da macht man dann die Lähmung und da ist dann dies und das. Aber natürlich hat mich interessiert, was passiert tatsächlich in einem Menschen, wenn, das ist ja meistens aus dem Nichts, dass so ein Schlag eintrifft, der einen wirklich aus dem Leben schießt und in eine Situation, in der man überhaupt nicht mehr weiß, wo oben und unten ist und so, was macht das, was passiert da? Wie sind da die Verläufe, wie sind da die Ängste? Also man hat ja immer so eine Theorie, mit der man auf was schaut und sagt, ja, also wenn mir das passiert, dann mache ich das so und so. Aber wie ist es dann in Wahrheit? Das ist ja meistens was ganz anderes. Und deswegen habe ich mich versucht, eben auch viel mit Menschen zu unterhalten, die es wirklich betrifft.
Ja, ich glaube, dass es wahrscheinlich auch Ihnen viel abverlangt hat als Schauspielerin und als Schauspieler. Wie war das für Sie, Herr Krasnitzer, auch gerade diese Gefühle? Weil der Ehemann kümmert sich ja dann um seine Ehefrau, die aber diese Hilfe nicht so richtig annehmen kann und ja so ein bisschen Probleme hat, auf dem Weg zurück zur Genesung klarzukommen. Für Sie sicherlich auch keine leichte Rolle zu spielen mit diesen Gefühlen.
Nein, aber schön, weil nahe an Wirklichkeiten und Wahrheiten. Mhm. Und wir reden ja von Scham und wir reden von Angst und wir reden von Würde. Und wir versuchen, das in irgendeiner Form auch umzusetzen. Und das ist der eigentliche Kern dieser Geschichte. Und das hat uns auch großen Spaß gemacht, in diese Bereiche vorzudringen. Wo beginnt etwas würdelos zu werden oder wo beginnt etwas auch schamhaft zu werden, auch von Leuten, die sich scheinbar und vermeintlich sehr intim und sehr genau kennen und wissen, worum es geht. Aber plötzlich kommt da so eine Wand und da ist etwas, was etwas durchbricht. Und da ist auch eine Angst, die nicht mehr mitteilbar ist, die einen verloren macht. Und all diese Faktoren, die waren für uns sehr spannend. Auch dann, dass es im umgekehrten Fall schnell mal autoritär und sozusagen aus dieser Angst auch so etwas wie Wut wird oder auch Trauer wird. Also, dass sich diese Gefühle permanent verändern, weil sie auch mit Verzweiflung zu tun haben und weil man über einen so langen Zeitraum in dieser Situation scheinbar gefangen ist und man auch das Gefühl hat, da kommt man nicht wieder raus. Es ist wie einbetoniert zu sein und gleichzeitig abgeschnitten vom Rest der Welt, weil man hat ja dann auch immer schnell mal das Gefühl, man sei in so einem einzigartigen Kosmos. Das passiert jetzt einem nur selber. Die Freunde verhalten sich dann anders, die Familie verhält sich anders. Alles verändert sich ja. Und diese Parameter, die man gewohnt ist, plötzlich nicht mehr stimmen, das war für uns eigentlich das Spannende an diesem Projekt, herauszufinden, was passiert da innerhalb eines Jahres.
Und vor allen Dingen, weil es auch so, wie Sie schon gesagt haben, beide so unerwartet und plötzlich dann auch übereinkommen kann.
Ja, aber das ist auch schön. Also, weil Sie gesagt haben am Anfang, das ist ein Film, es ist ein Liebesfilm, es ist ein Film über einen Krankheitsverlauf, über ein Jahr. Es ist auch ein Film über Resilienz. Also wie lernen Menschen? Wie schaffen Menschen sozusagen etwas zu überwinden? Wo beginnt dieser Faktor, der eigentlich einer der schönsten und wichtigsten und tollsten Gaben ist, die wir haben? Dass man sagt, nee, komm, jetzt packen wir es an. Bei all dem, was uns wehtut, bei all dem, was uns traurig macht, was uns Scham empfinden lässt und dass es uns nicht gut geht und dass wir Schmerzen haben und alles. Aber trotzdem überwinden wir etwas. Und als wir jetzt dieses Jahr uns die Paralympics angesehen haben, saßen wir permanent mit Gänsehaut vor dem Fernseher, was diese Menschen für Leistungen bringen, ja, und was für Freude die ausstrahlen und wie sie all das, was wir als Handicap bezeichnen, überwinden und scheinbar schwerelos ihre Sachen machen. Also das war so bewundernswert und zeigt auch eine Form von Resilienz. Also das ist etwas, was uns im Film auch sehr getragen hat und, muss ich sagen, es immer wieder auch als Stimulation gedient hat, zu sagen, lass uns doch mal überlegen, wie es diesen Menschen allen geht und was tun die dann in diesem Augenblick.
Ja, weil einfach dieses Imperfekte, also wenn sozusagen etwas nicht mehr in Ordnung ist und vielleicht auch nicht mehr in Ordnung kommt, also deswegen war das mit den Paralympics eben auch so ein wahnsinnig gutes Beispiel. Und man ja oft geneigt ist zu sagen, das Leben ist dann nicht mehr lebenswert oder ich bin nicht mehr liebenswert oder wer soll mich denn noch mögen oder so. Diese ganzen Sachen, in die man sich auch fallen lassen könnte und daraus dann eben anders zu erwachsen. Und das tun die beiden in dem Film eben auch in ihrer Beziehung. Also da erwächst etwas, was wahrscheinlich sonst nicht entstanden wäre.
Wie war es für Sie, mal wieder gemeinsam vor der Kamera zu stehen? Es war ja nicht das erste Mal, dass Sie gemeinsam vor der Kamera gestanden haben. Aber jetzt haben Sie ein Ehepaar gespielt, was ja 25 Jahre zusammen ist. Ist es dann nochmal etwas anderes?
Also wir haben ja schon einige, also wir drehen ja immer wieder mal miteinander, auch manchmal mit großen Abständen dazwischen. Bei diesem Projekt war es vielleicht etwas anderes, weil wir uns mit der Geschichte nochmal ganz anders befasst haben und das, was wir erzählen, eben auch eine Tiefe hatte, die jetzt nicht jeder Film hat, den man so dreht. Ne?
Weil es also auch um ein Ehepaar geht.
Es geht ja wirklich um was. Ja, ja, auch weil es um ein Ehepaar geht. Und weil natürlich auch, wir wissen, dass man dann von außen immer, also auch so betrachtet wird, ah, das ist ja ein Ehepaar, ach so, wie ist das denn bei denen, ist das so bei denen? Und wir natürlich immer wieder auch nur sagen können, dass
es schlimmer ist, wie wir, bei denen.
Dass wir was, also, dass wir da Rollen spielen, ne? Dass wir da das Glück hatten, dass jeder eine Rolle hatte, auf die er wirklich auch sehr viel Lust hatte, die eine Herausforderung gewesen ist und dass wir das sehr gerne machen wollten, aber natürlich da unsere Arbeit machen. Das heißt, wenn wir drehen miteinander, und so war das auch in diesem Fall, haben wir getrennte Hotelzimmer.
Ah, ja.
Wir gehen zur Arbeit. Also klar, manche Sachen bespricht man auf einem kleinen Dienstweg sozusagen, weil wir natürlich näher sind oder auch Wege abkürzen können inhaltlich, weil wir uns gut kennen. Aber wir gucken schon immer sehr, dass wir konzentriert bleiben auf die Arbeit. Auch am Set würde man wahrscheinlich, wenn man jetzt nicht weiß, dass wir zusammen sind, nicht auf die Idee kommen, dass wir ein Paar sind.
Das ist interessant,
weil
was Sie erzählen.
Im Augenblick auch gar nichts zu tun hat. Also wir versuchen alles, was mit unserer Beziehung zu tun hat, da möglichst weit rauszuhalten. Erstens, weil es gar nicht möglich ist, weil dieser Beruf eigentlich was anderes verlangt als irgendwelche Privatismen. Und zweitens, weil es auch in der Situation mit allen anderen Beteiligten unprofessionell ist, weil man ja sich einem ganzen Team gegenüber öffnet und mit allen ein sehr offenes, sehr weites Kommunikationsspektrum braucht. Also ob das jetzt der Kameramann ist, den man spürt durch seine Linse und man ihn lesen kann darüber, wie er die Kamera aufbaut und du weißt, wo dann plötzlich dein Raum ist. Ob das die Regisseurin ist, die im Augenwinkel erkennbar irgendwo zuckt und du merkst, ah, irgendwas hat jetzt nicht gestimmt und du brichst ab und versuchst es nochmal neu. Also all diese Formen verlangen eine hohe Offenheit und da wäre das Fixieren auf uns im Sinne unserer Beziehung eher undienlich.
Aber wahrscheinlich schwierig, weil jeder weiß ja, dass sie ein Ehepaar sind und natürlich, wie Sie auch sagen, kennen sie sich natürlich ganz anders wie andere Kollegen. Es unterscheidet sich wahrscheinlich dann doch schon, oder? Die Arbeit im Vergleich zu Kollegen.
Also ich muss das auch in diesem Fall war das wieder auch ein besonders schönes. Wir hatten ja, also es ist ja auch ein Ensemblefilm. Wir haben wirklich großartige Kollegen, die alle ihr Stück beitragen zu dieser Geschichte und die auch uns nicht als Paar so wahrnehmen sollten, weil das immer eine andere Energie auch macht, sondern wir sind Einzelne, wir spielen unsere Rollen, jeder hat Zugriff auf uns jeweils einzeln in der Arbeit. Also das ist auch ganz wichtig, auch wenn man sich als Teil von, eigentlich wie mein Mann das gerade so schön beschrieben hat, ne, mit Regie und Kamera, aber eben auch mit den Schauspielerkollegen, dass das ganz wichtig ist, dass man dann, weil es wird sonst auch schnell zu so einer merkwürdigen Front, wenn man zu zweit ist, also wenn man ein Paar ist. Deswegen ist es ganz wichtig eigentlich, da durchlässig zu bleiben.
Finde ich total interessant, wie Sie erzählen, weil ich hätte gedacht, naja gut, dann geht man abends zusammen nach Hause oder wie auch immer und plaudert drüber. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, wenn Sie an normalen Arbeitstagen nach Hause kommen oder miteinander telefonieren, spricht man wahrscheinlich über die Arbeit. Wenn Sie sagen, Sie haben jetzt getrennte Hotelzimmer und spielen in einem Film, da achten Sie drauf, dass dann jeder seinen Raum hat oder seine Zeit dann auch nach Dienstschluss oder Arbeitsschluss dann für sich.
Genau. Manchmal reden wir ganz viel darüber, manchmal reden wir gar nicht drüber. Also, und manchmal gehen wir einfach jeder in sein Zimmer.
Also man trifft sich nicht dann nochmal zum Essen oder an der Bar abends oder was? Oder dreht eine Runde um den Block gemeinsam?
Nee, da, ehrlich gesagt bleibt da oft sehr wenig Zeit dafür, okay. Weil es ist alles sehr dicht und ist alles auf sehr, gerade das war jetzt ein sehr, sagen wir mal, sehr konzentriertes Projekt, das ja dann auch während der Dreharbeiten nochmal gewachsen ist. Also das bedarf sozusagen einer täglichen Kontrolle oder auch eines täglichen Feedback, auch eines Inneren, also dass du sagst, was war da jetzt und passt das jetzt noch zu dem, soll ich da nicht? Und dann müsste ich, wenn wir jetzt so gespielt haben, wäre eigentlich toll, wenn wir hier einen Kontrapunkt setzen oder dann halte ich mich hier lieber zurück und mache da ein bisschen mehr. Also es ist sozusagen ein permanenter innerer Dialog, über das, was da entsteht und wächst. Und dann bleibt einfach gar nicht die Zeit, wie man sich das gerne vorstellt, dass man sagt, oh, wir machen jetzt uns noch ein ganz schönes Leben und gehen jetzt noch toll essen oder irgendwie so an die Bar einen trinken und sind alle cool und unglaublich schön.
Und
sie haben manchmal einfach nur kuchenbreit.
Haben wir die falsche Vorstellung vom Job des Schauspielers, der Schauspieler.
So wie wir einen Film aussehen, haben wir uns auch manchmal gefühlt.
Ja, ich vor allem.
Ja, klar, das glaube ich auch. Ja, dass so eine Rolle was auch macht und wahrscheinlich auch nicht einfach ist, nach Drehschluss so eine Rolle dann auch wieder abzulegen wahrscheinlich oder so eine Figur.
Hatte ich natürlich auch so ein bisschen die Arschkarte in dem Sinne, dass ich natürlich manchmal diese Prosthetics geklebt bekommen habe und die mussten nach dem Dreh ja dann auch mühsamst wieder entfernt werden, sodass man dann nochmal eine Stunde in der Maske saß und bis das dann alles irgendwie weg war und dann geht man einfach nur noch schlafen.
Aber wie war das dann hinterher oder auch wenn da mal Zeit da war, haben Sie dann auch nochmal anders als Paar, als Ehepaar drüber gesprochen, wie Sie mit so einem Schicksalsschlag umgehen würden, wenn man durch so eine Erkrankung plötzlich aus dem Leben gerissen wird?
Das ist so eine Hetivari-Geschichte. Das ist, also der Hetivari liegt am Zentralfriedhof, sagt man in Österreich. Also dieses Konjunktivverhalten gegenüber einem Ernstfall. Da haben wir auch viel gelernt eigentlich, muss man sagen, auch über diesen Film, weil uns klar geworden ist, natürlich kann man immer irgendwie sagen, wie würden wir uns verhalten, aber all die Gespräche, die wir hatten und all die Erfahrungen, die wir gemacht haben mit den Menschen, die uns da begegnet sind und begleitet haben, haben uns ziemlich deutlich gemacht, dass du mit all dem, was du dir vorstellst, wie du reagieren würdest, immer falsch liegst, weil der Ernstfall doch ein Ernstfall ist und der Ernstfall bleibt und du alles, was du dann bis zu diesem Zeitpunkt an Theorie hattest, einfach aufgeben kannst. Und insofern hat uns dieser Film dann an manchen Stellen dann doch sehr berührt, nämlich wenn man jetzt zwei Beispiele nimmt, der eine, wo wir im Badezimmer sind und es um die Frage geht, dass ich meine Frau wasche und die sagt, das ist schlimmer als wie das mit der Pflegerin war, weil
Thema Scham,
da kommt etwas, weil dann die Scham da ist. Ja. Und man auch ein gutes Argument hat, das will ich jetzt gar nicht spoilern, aber das wird man im Film dann sehen. Aber das ist uns nahe gegangen, weil uns bewusst geworden ist, dass das, was wir als intim empfinden, nicht immer und ewig gültig ist, weil es Situationen gibt, wo diese Gültigkeit aufgelassen ist. Dieser innere Vertrag ist nicht mehr gültig, sondern es gibt eine höhere Instanz, die dann sich einschaltet. Und das Zweite war bei der Frage um die nachdrückliche Bitte um Hilfe, also eine indirekte Bitte zur Sterbehilfe. Also wenn es nicht mehr geht, dann musst du mir helfen. Und die hat uns insofern erschreckt, weil wir uns plötzlich bewusst wurde, dass wir in dieser Alterskohorte sind und dass diese Frage in den Zyklus gehört, in dem wir uns befinden. Also wir können nicht mehr tun, als würde diese Frage nicht irgendwo im Raum stehen. Was passiert, wenn das so ist? Ja? Dass einer sagt, ich möchte nicht mehr, ich halte das nicht mehr aus, ich kann nicht mehr und den anderen bittet. Und wir haben beide festgestellt, dass wir darauf nicht vorbereitet sind und dass das auch uns nicht gegeben ist, dafür eine Vorbereitung zu finden, weil das würde uns wieder in diese Konjunktivsituation bringen. Ja, das würde ich tun. Und ich bezweifle, dass die Konjunktivsituation mit einer realen Situation konform ist. Also das ist immer was anderes. Das Leben ist wirklicher als das, was man sich diesbezüglich vorstellen kann. Ja,
wenn es dann eben wirklich soweit ist und man in der Situation ist.
Genau.
Für Ihren neuen Film, wir haben drüber gesprochen, standen Sie nicht das erste Mal gemeinsam vor der Kamera? Bekommen Sie oft solche Anfragen als Ehepaar?
Nein. Also wir bekommen schon öfter Anfragen, zusammen was zu spielen. Das sind jetzt aber nicht ausschließlich Ehepaare.
Nee, aber gemeinsam in Filmen mitzuspielen oder so, kommt das häufiger vor?
Ja, also öfter, sagen wir mal so, öfter, als wir es dann tatsächlich tun.
Mhm. Wovon hängt es ab, dass Sie so eine Rolle annehmen, wo Sie beide dafür angefragt werden?
Ob es uns Spaß macht und ob es uns interessiert. Das sind die zwei wesentlichen Faktoren, die entscheidend sind. Und oft erkennt man sozusagen bereits im Vorfeld die Marketingabsicht und dann interessiert es uns eigentlich dann oft weniger. Und oft merken wir einfach, oh, das Thema ist aber interessant und das würde uns Spaß machen oder das macht jetzt gerade Spaß, weil es eine schöne Geschichte ist, dann tun wir das auch. Mhm. Aber manchmal ist es dann einfach oft nur das Marketing und dann sagen wir, nö, da haben wir jetzt keine Lust.
Wird dann viel diskutiert bei Ihnen zu Hause oder wie entscheiden Sie das?
Nein, in der Regel sind das, also das
schnelle Entscheidung, ja, gute Entscheidung.
Aus dem Bauch raus.
Sind wir uns in der Regel
aus dem Bauch raus,
einig, ja.
Wie war das jetzt bei diesem Film, Aus dem Leben? Wurden Sie da direkt angefragt für die Rollen des Ehepaars von Sabine und Stefan?
Das hat sich mehr oder minder aus einem Gespräch ergeben. Das verdanken wir eigentlich einem Produzenten von Warner Brother, der einfach an uns herangetreten ist und gesagt hat, ich will mit euch reden, ich habe da eine Idee und wollte mal abklopfen. Und dann entsteht ein Gespräch, also es ist etwas gewachsen. Und das fanden wir eigentlich einen so schönen, organischen und wirklich tollen Prozess, dass aus diesem Gespräch dann etwas erwächst, was auch gehalten wird. Weil Gespräche finden ja oft statt, dass man sagt, oh, mit euch müssen wir mal was machen und so. Aber in dem Fall war das wirklich vom ersten Augenblick an was anderes und das war spürbar und deswegen haben wir das auch ernst genommen und haben uns dann auch dementsprechend mit positioniert und das ist dann tatsächlich über 2 Jahre hinweg gewachsen.
Ja, schön. Das ist wahrscheinlich auch ein schöner Prozess dann, wenn sowas entstehen kann. Sie haben sich auch bei Dreharbeiten kennengelernt. Sie sind seit 1999 ein Paar. Ein Jahr davor haben sich bei Dreharbeiten zu dem Film Hurenmord, ein Priester schweigt, kennengelernt. Besonderer Titel, ne?
Ja.
Also als ich den Film, als ich den Film zugesagt habe, hieß der noch, du sollst nicht töten.
Genau.
Aber das war die Zeit, als Privatsender dann zum Sendetermin immer ganz ominöse neue Titel erfunden haben.
Ja. Ja. Klar, Sie haben den Priester gespielt, Herr Krasnitzer, Sie, Frau Kramer, die Filmschwester. Sie standen damals zum ersten Mal gemeinsam vor der Kamera. Kannten Sie sich schon oder sind Sie sich da das erste Mal begegnet, wirklich?
Nee, da sind wir uns das erste Mal begegnet.
Und hat es gleich gefunkt? War es Liebe auf den ersten Blick? Oder?
Bei mir ja, bei der Ann-Kathrin glaube ich nein.
Nein, wir sind ja da auch nicht zusammengekommen. Es hat ja dann eine ganze Weile noch gedauert. Also das war ein Prozess.
Wie ist es, wenn man, ja, auf der einen Seite denke ich mir, ist es wahrscheinlich ein Vorteil, wenn man denselben Beruf hat, weil man einfach sich versteht und weiß, was der andere fühlt, was er für Erfahrungen macht in seinem Alltag, in seinem Berufsleben. Wie war das bei Ihnen? Haben Sie gedacht, eine Schauspielerin, ein Schauspieler, ja oder besser nicht?
Ich habe gesagt, nie wieder ein Schauspieler. Und dann kam es doch ganz anders. Nein, es ist wahrscheinlich am Ende des Tages gut, wenn man ein bisschen weiß über die Lebenssituation, also die wirkliche Lebenssituation, die wir haben in unserer Arbeit. Also, dass wir zum Beispiel manchmal, wenn wir in Projekten sind, da so drin versinken, dass wir nicht jeden Abend anrufen oder dass wir nicht immer erreichbar sind oder dass wir nicht verfügbar sind, auch innerlich nicht verfügbar sind und so. Und wenn man das selber kennt, dann kann man es, das ist wie alles, wenn man in den Schuhen schon mal gegangen ist, dann weiß man eher, wovon der andere spricht. Und das, glaube ich, ist am Ende des Tages schon hilfreich, ja.
Wie ist das bei Ihnen, Herr Krasnitzer? Oder war das bei Ihnen?
Ja, ich sehe das auch. Ich glaube nicht, dass wir zusammengekommen sind, weil wir irgendwie so eine Checkliste hatten, so Schauspieler, nein, ja und so, sondern einfach, weil wir wussten, dass jenseits dieses Berufes etwas da ist, was uns berührt hat. Und das war uns eigentlich wichtiger. Und das ist wahrscheinlich auch das Geheimnis, dass wir immer noch so zufrieden und glücklich zusammen sind, weil wir in erster Linie nicht nur diesen Beruf gelebt haben, sondern auch unser Leben gelebt haben und versucht haben, jenseits dieser Simulationswelten und dieser außergewöhnlichen Situationen, die man dann immer wieder hat, mit Wegsein und Dasein und irgendwas reinspringen und wieder rausspringen und verarbeiten, sondern dass uns da was schon auch noch was berührt hat, was jetzt nicht mit diesem manchmal sehr vordergründigen Beruf verbindet, sondern da war etwas, was uns tiefer berührt hat und das uns auch nach wie vor, muss ich sagen, zusammenhält und trägt und als gemeinsamer Weg dient. Das ist so der Hauptweg, das ist unsere Schlagader, wenn man so will, und alles, was rundherum ist, diese Verästelungen, das nehmen wir gerne zur Kenntnis. Das ist eine schöne Bereicherung unseres Lebens, aber das wirkliche Leben ist dieser Hauptweg und da interessieren uns ganz andere Dinge und Wir haben eine andere Wahrnehmung von dieser Welt und auch von diesem Beruf und versuchen uns aus all diesen Eventhaftigkeiten und diesen Scheinwelten eher rauszuhalten und dann lieber eher zurückgezogen zu leben und nochmal einen anderen Blick auf die Welt und wahrzunehmen, dass da was anderes auch gibt. Das nämlich eine größere Wahrheit ist, als wie wir immer versuchen darzustellen.
Also sich auch Zeit für sie beide zu nehmen, trotz alledem, wenn man ja denselben Beruf hat. Ist es dann manchmal auch schwierig, nach Drehschluss dann Privates und Berufliches zu trennen? Oder wie funktioniert das dann? Jetzt wie Sie bei so einem Film, dass Sie schon einfach so aus praktischen Gründen getrennte Zimmer haben.
Also, wir haben nicht das Bedürfnis, jetzt so Grenzzäune zu ziehen, sondern das sind ja alles Bereiche, die sich auch vermischen. Das heißt, was man spielt und was da mit einem passiert, zum Beispiel, das ist durchaus manchmal, dass man dann auch davon ausgehend plötzlich im Gespräch irgendwo landet, wo es privat ist. Das heißt, es geht ja gar nicht so sehr darum, jetzt privat und beruflich so klar zu trennen, sondern das ist ja auch das Schöne. Unser Beruf hat ja mit Menschsein und Menschwerden und mit ganz vielen Dingen zu tun, die einen privat durchaus auch interessieren. Und deswegen, glaube ich, greift das ineinander.
Eine Bereicherung, so klingt das für Sie beide.
Ja, würde ich schon sagen, ja.
Sie sind seit 2009 verheiratet, leben heute in Wuppertal, verbringen aber auch viel Zeit in Österreich, wo Sie herkommen, Herr Krasnetzer. Wie ist Ihr Leben ja zwischen diesen beiden Ländern und Ihr Alltag zwischen Deutschland und Österreich?
Europäisch, würde ich sagen. Wir machen keinen Unterschied mehr. Wir nehmen das Beste beider Welten, verbinden es und stellen fest, das ist eigentlich eine ideale Verbindung. Und alles hat so seine Vorteile und manchmal auch seine Nachteile. Aber man holt sich das, was gut ist. Und ich könnte noch nicht mal sagen, ob jetzt die Landschaft schöner ist in Österreich oder hier im Bergischen Land, weil ich an all diesen Orten immer wieder was finde und feststelle, was dann mich so fasziniert, dass ich sage, boah, das ist so schön, das findest du woanders nicht. Ja. Und das ist das, was uns am meisten fasziniert, dieses Lernen, dass man Orte verbinden kann und das ineinander wächst. Und wir auch unsere Kulturen ein bisschen annehmen, auch wenn wir sie manchmal nicht immer noch ganz verstehen.
Wollten Sie beide schon immer Schauspieler werden?
Also, ich wollte schon immer Schauspielerin werden. Ich hatte aber das Gefühl, ich muss erst noch ein bisschen was erleben. Also, ich bin erst spät auf die Schauspielschule und habe auch spät dann angefangen, darin zu arbeiten. Habe vorher eine Ausbildung gemacht und auch so ein bisschen rumprobiert und bin viel durch die Welt gefahren. Also, das heißt, ich hatte es nicht eilig. Von außen sah das immer so ein bisschen nach Zickzack aus, aber für mich hatte das eine innere Klarheit, für mich irgendwie auch Sinn machte.
Sie haben eine Ausbildung zur Schauwerbegestalterin gemacht und sind dann, irgendwann haben Sie Ihre Sachen gepackt und sind von Wuppertal nach München gegangen. Herr Krasnetzer, neben Ihrer Ausbildung zum Schauspieler haben Sie auch eine Ausbildung als Speditionskaufmann gemacht. Erst was Handfestes lernen oder?
Das war sozusagen aus dem Elternhaus vorgegeben, dass man gesagt hat, du musst was Anständiges lernen und musst etwas lernen, was wichtig und gut ist. Und da war die Vorstellung im Elternhaus, dass Speditionskaufmann ein überragender Beruf ist, was er durchaus sein kann, wenn man ihn richtig ausübt und mag. Ja. Ich war nur wahrscheinlich einer der untalentiertesten Speditionskaufleute in ganz Europa und konnte das nicht und war auch gar nicht dazu veranlagt. Und ich bin eigentlich auch mehr oder minder, ich sage immer, das ist so eine Pathologie, die mich dazu getrieben hat. Ich hätte mir diesen Wunsch, Schauspieler zu werden, nie auszusprechen getraut, bis mich eines Tages ein Schulkollege, dessen Bruder eine kleine Laientheatergruppe hatte, angesprochen hat, ob ich da nicht mitspielen will. Und das war, als würde jemand meine Türen aufreißen und diesen heimlichen Gedanken befreien, den ich mir wahrscheinlich nicht zu sagen getraut hätte. Und von da an war klar, dass ich das werden will. Und bis ich dann begriffen habe, dass das, was da dahinter steckt, hinter dem Wunsch, dass das zunächst mal die Pathologie ist und dass das aber ein Beruf ist, der ohne diese Pathologie auskommen muss, also diesen Wunsch, sich zu äußern oder diesen Wunsch, sich zu entdecken oder auch die Welt zu entdecken, verging schon noch einige Zeit. Und als ich dann meine Ausbildung begann, war plötzlich klar, dass das etwas ist, was man lernen muss, also dass man eine Anverwandlung durchgehen muss und nicht nur eine Aneignung.
Also Sie standen schon früh dann eben auch auf der Bühne, wenn das richtig ist, als kleiner Junge, so mit so 10 oder?
Also als kleiner Junge in der Schule, bei den traditionellen Weihnachtsspielen und so, aber dann die erste große Premiere am 10. September 1976, an meinem 16. Geburtstag, das erste Mal einen fahrbaren motorisierten Untersatz bekommen, ein Mofa. Das zweite, das erste Mal eine Liebesnacht mit einer Frau verbracht und das dritte eine Premiere in Salzburg im Petersbrunnhof. Also noch schöner kann man sich seinen Geburtstag, glaube ich, nicht machen.
Aber wirklich? Da war was los
an dem Tag. Ja, da war was los, ja.
Kein Wunder, dass Sie den Tag nicht vergessen haben und der ein besonderer für Sie war. Wie war das dann bei Ihren Eltern? Sie haben schon gesagt, Ihre Eltern, Herr Krasnitz, haben gesagt, lernen erstmal was Richtiges. Ihr Vater, wenn das richtig ist, war Schlosser. Die Mama hat in der Fabrik gearbeitet. Frau Krammer, Sie kommen aus einer Künstlerfamilie, wenn man das sagen darf. Ihr Vater war Künstler und ein Großonkel, der schon was auch mit Film zu tun hatte, Regisseur und Kameramann war. War da eine gewisse Offenheit oder wie war das in Ihren Familien?
Ja, also in meiner Familie gab es eine große Offenheit, die aber eher vor allem was damit zu tun hatte, dass es ein großes Vertrauen gab in mich oder in, sagen wir mal, in uns alle. Ich habe ja noch zwei Brüder. Also mein Vater hat ja auch als Grafiker und Werbegestalter gearbeitet, hat erst dann später alles aufgegeben, sozusagen, um nur noch zu malen. Also der hat so durchaus auch ein ganz normales Leben geführt und jetzt nicht sozusagen sich rein der Kunst gewidmet. Aber in unserer Familie war es immer so, dass es ein Vertrauen gab in die Bedürfnisse der jeweiligen Personen. Das heißt, es wurde nicht kommentiert oder es wurde nicht gesagt, du musst aber erst das und das, sondern es war immer so ein bisschen freilassend. Und das war natürlich für mich, also auch so wie ich gebaut bin, war das natürlich sehr, sehr hilfreich, dass ich, wenn ich gesagt habe, ich mache jetzt eine Ausbildung, dann war das in Ordnung. Wenn ich gesagt habe, ich gehe nach München, dann war das in Ordnung. Wenn ich gesagt habe, ich werde jetzt Schauspielerin, dann war das auch in Ordnung.
Toll, ja.
Und meine Eltern haben immer gesagt, das machst du schon.
Bei Ihren Eltern, Herr Krasnitzer, als die Ausbildung dann klar war und man Sie vielleicht auch auf der Bühne gesehen hat, haben Sie gesagt, ja, mach du.
Ja, wobei es gab so eine Anekdote, die vielleicht viel erzählt, als die dann haben sich die ersten Erfolge eingestellt und es gab eine größere Premiere, wo ich auch die Hauptrolle spielen durfte und dann kamen meine Eltern mit ins Theater und mein Vater saß, aus welchen Gründen auch immer, zufällig halt eher neben dem damaligen Landeshauptmann, Stellvertreter oder Landeshauptmann sogar. Also Ministerpräsident, sowas wie in Deutschland.
Nein, ja. Ich meine, er saß nicht neben dem Bürgermeister?
Nein, neben dem Landeshauptmann.
Auf jeden Fall,
er hat die ganzen 3,5 Stunden, was dieses Theaterstück betrifft, so hat es mir meine Mutter geschildert, nicht ein einziges Mal auf die Bühne geschaut, sondern wie bei einem Tennisspiel eigentlich immer wieder auf den Landeshauptmann, was der jetzt für eine Reaktion zeigt, wenn ich da oben auftrete. Ja, da war also der Blick eher auf die Reaktion, wie wird der das aufnehmen? Ja, und das war auch das, was er mir dann danach als Erster erzählt hat, wie der reagiert hat. Und das zeigt natürlich eine gewisse, wie soll ich sagen, Hierarchiehörigkeit oder auch irgendwie ein Vertrauen gewinnen über eine externe Instanz als wie über eine interne, zu sagen, ich vertraue ihm und ich gebe das volle Vertrauen da rein, ist was anderes als wie zu sagen, wenn der das jetzt gut findet, dann finde ich es auch gut. Ja. Und das sind zwei Paar Schuhe und das ist einfach so, weil da gibt es jetzt viel dazu zu erzählen. Ich will das gar nicht irgendwie als im Sinne von tragisch oder sonst irgendwie, aber das ist ein Kind seiner Zeit gewesen, der also auch von diesen Hierarchien und den Erlebnissen gezeichnet war und auch wenig Möglichkeit hatte, sich daraus zu befreien und das dann anders zu gestalten, also der zeitgemäß zu gestalten, sondern er musste damit fertig werden. Ich hatte aber dafür die Chance, mich tatsächlich auch zu befreien und zu schauen, dass ich aus dieser Form des Denkens oder auch des Handelns rauskomme.
Wie war die Reaktion des Landeshauptmanns? War Ihr Vater dann zufrieden damit, mit der Reaktion?
Also, wenn es nach meinem Vater ging, war das ein sensationeller Erfolg. Also, was zumindest die Reaktion des Landeshauptmanns betrifft. Insofern war mir das ja eigentlich immer egal. Ich habe das... das ist ja nicht der Grund, warum du da oben stehst, sondern du willst eine Geschichte erzählen. Und wenn es gut geht, gibt es am Ende diesen Applaus oder die Reaktion. Aber das ist nicht der erste Punkt. Der wichtigste Punkt ist, diese Neugier hineinzugeben und zu schauen, warum machen Menschen was und welche Technik kannst du entwickeln, ein Narrativ zu entwickeln, das andere berührt. Und das war eigentlich immer das, was mich am meisten interessiert hat.
Herr Krasnitzer, Sie standen in Graz, Salzburg und Wien auf der Bühne und in Saarbrücken. Klingt gut, zumindest für uns.
Für mich auch, muss ich sagen. Für mich war das mit Sicherheit einer der befreiendsten und wichtigsten Stadien. Also das sage ich jetzt nicht nur so, also das meine ich auch nach wie vor. Also ich hatte das Glück, in einer ganz tollen Intendanz dort aufschlagen zu dürfen, nämlich unter Kurt-Josef Schildknecht. Und der war so einer dieser, für mich einer der ganz großen Mentoren oder Begleiter, die mich mitgenommen haben und der mir, ähnlich wie die Ann-Kathrin das vorhin gerade erzählt hat, das war derjenige, der gesagt hat, mach, du kannst, ich gebe dir das Vertrauen. Und ich hatte das Glück, in meinem Leben drei dieser Mentoren zu treffen, die diese Türen geöffnet haben und die gesagt haben, komm, ja, mach, schau mal, da ist das, da liegt das. Nütze es und geh weiter. Und die haben diese Wiesen bereitet und Kurt-Josef Schildknecht war einer davon.
1991 hat er Sie mit nach Saarbrücken gebracht und vor allem als Faust wurden Sie hier zum Publikumsmagneten. Das Publikum und auch die Kritiker haben Sie für Ihr Spiel in der Rolle damals geliebt. Und Sie haben, ich habe mal in den Zeitungen in unserem Archiv geguckt, auch damit schwer Eindruck hinterlassen. Erinnern Sie sich noch daran, hier in Saarbrücken, wie Sie auf der Bühne gestanden haben, an den Applaus des Publikums? Und auch an das Publikum bei Ihren Auftritten als Faust?
Das macht mich ganz verlegen, jetzt was Sie sagen, weil ich das so nie wahrgenommen habe. Also ich habe das Wohlwollen und ich habe diese Verbindung mit den Menschen gespürt und ich habe mich in dieser Stadt sehr, sehr wohl gefühlt. Also ich habe mich angenommen gefühlt und ich habe mich zugehörig gefühlt und ich habe diesen Lebensstil, diese Mischung und diese Leichtigkeit manchmal, aber auch diese Schwere, ja, und diese Verschmitztheit und den Humor und alles, was da dazugehört, ja, und dieses Grenzgängertum, mal drüben, mal hier und dann aber auch irgendwie manchmal das Scheitern, was auch dazugehört, ja. All das, was da die Lebendigkeit dieses kleinen Landes ausmacht und das aber dadurch ganz groß wird, weil es andere Prämissen hat oft und weil das Leben dann doch oft wichtiger war als der Erfolg oder die Ökonomie oder sonst irgendwas. Ja, und diese Mischung, die fand ich einfach herrlich, ja, und das hat mir wohlgetan. Das war mir vielleicht als Österreicher auch sehr nahe, weil das in meinem Land ja ähnlich ist. Aber dass das so ein großer Erfolg war, wie Sie sagen, das habe ich so nie wahrgenommen. Und was vielleicht auch ganz gut ist, weil es mich dazu gebracht hat, dann auch nie die Bodenhaftung zu verlieren und dann einfach dem nachzugehen, was mir Spaß gemacht hat. Faust hat großen Spaß gemacht, aber auch der Truffaldino oder das Ödipus-Projekt, was wir am Anfang gemacht haben und.
Diener zweier Herren war auch ein Stück, was Sie hier gespielt haben. Aber es ist schön, wie Sie ja über das Saarland und die Menschen im Saarland sprechen. Und Sie haben auch mal den Kollegen von der Saarbrücker Zeitung damals erzählt, und so klingt es jetzt auch, wie Sie das beschrieben haben, dass Sie sich durchaus hätten vorstellen können, hier auch zu leben.
Ja, und Sie werden lachen, wann immer wir, also wir haben jetzt so eine kleine Tournee, die wir machen mit Schokolade, also eine Lesereise, und wann immer wir dann im Süden irgendwo gespielt haben und auch in der Schweiz gespielt haben und dann anschließend irgendwo wieder im Norden, haben wir versucht, über das Saarland zurückzufahren. Und erst vor, glaube ich, ein paar Monaten sind wir dann extra nochmal über das Saarland zurückgefahren und oben beim Woll auf eine Suppe gegangen und haben runtergeschaut auf Saarbrücken und bei einmal durchfahren, dann jede Ecke nochmal schnell beschrieben. Also das lässt mich nach wie vor nicht los und es ist nach wie vor eine Berührung, wenn ich in die Nähe komme, weil da etwas ist, was ein wichtiger Teil meines Lebens war und nach wie vor ist eigentlich.
Schön, schön. Und dann, ja, man hört, Sie kennen die schönen Ecken. Und Frau Kramer, Sie waren dann offenbar mit Ihrem Mann schon öfter im Saarland auch gewesen. Aber wenn wir nochmal bei dem Faust bleiben, Sie haben damals auch einen Preis bekommen. 4.000 Mark gab es dafür. Ich weiß nicht, hat er davon erzählt, Frau Kramer, von dem Preis, den er gekriegt hat damals für seinen Faust?
Ich höre ganz aufmerksam zu. Höre und lerne. Nein, davon, das hat er mir nicht erzählt. Aber dazu muss man wissen, dass mein Mann sehr gerne tief stapelt und von seinen Erfolgen weniger erzählt als von seinen Niederlagen.
4.000 Mark, das war ja damals was, Herr Krasnetzer. Wissen Sie noch, was Sie damit gemacht haben? Oder?
Ja, ich habe mir ehrlich gesagt fast überlegt, in Saarbrücken ein Haus zu kaufen dafür. So viel war das.
Oder, ja,
nein,
das Leben zu genießen.
Ich glaube, aber so wie ich damals aufgestellt war, und ich war sehr chaotisch aufgestellt und konnte damals nicht wirklich gut mit Geld umgehen. Mhm. Glaube ich, war ich insofern dankbar, weil es mein Konto wahrscheinlich abgedeckt hat oder so. Also okay. Ja, das war einfach die Zeit, dass man gelebt hat und gegeben hat, was man geben konnte und nicht so sehr darauf geachtet hat, ob das dann auch alles noch in Relation ist zu dem, was du einnimmst. Und das Leben war satt zu einem und es gab so eine merkwürdige Reziprozität, wenn du es irgendwo rausgegeben hast, kam das auf einer anderen Ecke vielfach an Beziehung und an Wärme und an Liebe und an Aufmerksamkeit und an ganz kleinen Punkten wieder zurück, die so viel reicher gemacht haben. Und das ist das, aus dem ich nach wie vor sehr schöpfe und mich ernähre eigentlich.
Wenn es stimmt, Herr Krasnetzer, hat ein Stück weit auch Ihre Fernsehkarriere hier in Saarbrücken begonnen, weil Sie in zwei Kinderserien mitgespielt haben.
Ja, beim Alexander Kern. Das waren sozusagen, wenn man so will, die ersten Fernsehauftritte. Ich durfte dort einen Kinderserienbösewicht spielen mit Wim van der Hoven, der damals dadurch bekannt war, dass er der Assistent vom Schimanski war. Und ich als junger Schauspieler sozusagen eine große Ehrfurcht hatte, dass der Alex den aufgetrieben hat und wir eigentlich in diesen Kinderserienprojekten immer großen Spaß hatten. Und beim zweiten Projekt war im Grunde genommen gerade die Anfrage, ob ich denn den Bergdoktor übernehmen soll. Und wir waren in der heißen Phase der sozusagen Findung und dieses sozusagen Projekts, das Sat.1 da gestartet hat. Und eines Tages kam ich zurück in die Wohnung von Helga Knich-Walter, bei der ich dann untergeschlüpft war und untergemietet war. Und die empfing mich mit: Herr Doktor, Sie haben einen Anruf erhalten. Und dann war klar, dass ich offensichtlich dann endgültig die Zusage hatte für diese Rolle. Und da wurde dann natürlich gleich mal eine Flasche Wein aufgemacht, wie das im Saarland üblich ist. Und bei der einen Flasche Wein ist es, glaube ich, an diesem Tag nicht geblieben.
Ah, Wahnsinn, Sie haben in Saarbrücken davon erfahren, dass Sie die Rolle, den Zuschlag für die Rolle des Bergdoktors bekommen haben.
Im Grunde genommen ja, und es war auch noch lustig, weil ich an diesem Tag eigentlich schon sehr ermüdet war von diesem Prozess, weil der hat sich über Monate gezogen und immer wieder zu Vorsprechen und Probeaufnahmen und Gesprächen mit der Firmenleitung und der Produktionsleitung und allem Möglichen geführt. Und dann dachte ich, komm, jetzt ist auch schon egal und es ist wurscht, eben. Ich habe mein Leben und ich bin glücklich und mache mir da jetzt keinen Stress und es ist mir eigentlich alles wurscht. Und ich bin dann reingegangen auf den Marktplatz und an der Ecke zum großen Markt, St. Johanna Markt,
St. Johanna Markt
heißt der, ja, gab es eine Buchhandlung, eine sehr günstige Buchhandlung, die hatte eine Auslage mit ganz bunten vielen Büchern, und aber eine Ecke war voll mit medizinischen Fachberatungsbüchern, also so anatomischen Büchern oder wie der Mensch aufgebaut ist. Und ich dachte, das ist ja nun witzig, ja. Dann kaufe ich mir mal so ein Buch, vielleicht kann ich das brauchen. Und habe mir dann tatsächlich an diesem Tag das Buch gekauft und an diesem Abend kam ich dann zurück, nachdem ich am St. Johanna Markt in einem der bekannteren Cafés dort, wo ich ganz gern gesessen bin, eine Melange in Saarbrücken war es.
Milchkaffee wahrscheinlich, Kaffee Olé.
Milchkaffee, ja. Genau. Und dann bin ich zurück und dann habe ich das erfahren. Also mit dem Buch nach Hause gekommen und sofort in Dienst getreten sozusagen.
Als Bergdoktor. Wahnsinn, das wussten wir nicht, dass Sie hier erfahren haben, ja, dass Sie der Bergdoktor werden. Und vor allen Dingen, dass
Saarbrücken war immer heiliger Boden, ne? Und sehr nahrhafter Boden.
Sie standen nicht nur für Ihren Film Aus dem Leben gemeinsam vor der Kamera, sondern saßen auch die letzte Zeit für das Poesieprojekt Was ist Liebe? Gemeinsam vor dem Mikro. Die Macher dieses Projekts sind durch das Reke-Projekt bekannt. Ähnlich wie beim Reke-Projekt geht es auch bei diesem Poesieprojekt um deutsche Gedichte, die mit Musik verbunden wurden. Die meisten von uns, ich nehme mich da gar nicht aus, hatten ja mit Gedichten in der Schule Berührung. Wie ist es mit Ihnen? Spielen die im Alltag noch eine Rolle? Mögen Sie Gedichte, Frau Kramer?
Ja, auf jeden Fall. Es ist auch so, dass ich habe mir zum Beispiel vor einer ganzen Weile vorgenommen, dass ich einmal im Monat eins einfach so auswendig lerne. Das mache ich auch natürlich dann doch nicht so regelmäßig, wie ich es mir vorgenommen habe. Aber eben tatsächlich doch immer wieder, wenn ich eins lese, was ich besonders schön finde oder so, dann denke ich, das möchte ich gerne sozusagen in Besitz nehmen. Ne? Und dann lerne ich das so für mich. Ich finde, Poesie ist eben ja auch immer so eine Art von Essenz, von einem Gefühl, von einer Situation, von einer Vision, also von irgendetwas. Und sich damit zu beschäftigen und auch so einzutauchen, das finde ich schon eine sehr, sehr schöne Beschäftigung. Also es hat sehr viel mit Muße zu tun.
Ja, das ist schön. Man nimmt sich das immer mal wieder vor. Ich ertappe mich auch häufig, dass ich mir manchmal so kleine Reklamhefte kaufe, wo dann so Gedichtsammlungen sind. Und eigentlich ist es ja wirklich nicht viel Zeit, da einfach mal einzutauchen und abzutauchen.
Ja, aber wenn man auch nur blättert, wenn man nur immer mal so blättert und kleben bleibt bei irgendeinem und das nimmt man dann so mit. Das ist ja dann schon viel.
Da ist das Poesieprojekt auch eine tolle Chance, mit Gedichten nochmal in Berührung zu kommen. Vor allen Dingen, es sind Liebesgedichte aus den letzten 200 Jahren. Erich Kästner ist aber auch dabei, Erich Fried, Bertolt Brecht und eben verbunden mit Musik neben Ihnen, die Gedichte im Wesentlichen eingesprochen haben, war auch Titi Hallervorden dabei. Haben Sie sich auch getroffen bei der Produktion?
Nee, wir waren sozusagen in getrennten Studiosituationen und
haben wir gar nicht so mitgekriegt.
Nee.
Aber klingt trotzdem ja nach einem schönen Projekt, was Ihnen auch Spaß gemacht hat, diese Form jetzt umzusetzen.
Es ist einfach auch besonders schön in so einem, also auch die Studiosituation. Also wenn man wirklich, weil man dann ja wirklich alles ausklammert, die ganze Welt, ne? Und man sich so konzentriert auf die Stimme und das Wort. Also man reduziert das immer weiter runter. Das ist ein unheimlich schöner Prozess. Also es hat einfach sehr viel Freude gemacht, sich damit zu befassen.
Und in den Gedichten, ich habe es gesagt, geht es um Liebe. Und man kann irgendwie auch hören, auch wenn die Sprache sich natürlich über die Zeit, diese 200 Jahre verändert hat, die Liebe hat sich nicht verändert. Und man merkt auch, wie vielfältig sie ist.
Ja, die wird sich nie verändern. Und auch die Sprache, der Zugang, das finde ich schon auch nach wie vor, weil es immer noch diese Kraft hat, Dinge auszudrücken, die wir gemeinhin so nicht benennen können. Also es ist immer dieser Grenzgang zum Unaussprechbaren, zur Benennung der Dinge, wie sie sind und für die wir im Allgemeinen nicht wirklich etwas zur Verfügung haben, außer die Musik. Und wahrscheinlich ist die Lyrik der Ausdruck der Sprache, der der Musik am nächsten kommt. Und insofern ist diese Mischung zwischen der Musik, die Schönheits und Flair hier auch mit dazu beigetragen haben, einfach wirklich spannend. Dieser Dialog, der sich aus diesen beiden Faktoren ergibt, den fanden wir auch nochmal einfach einen sehr, sehr schönen und warmen Zugang.
Das Ganze erscheint am 1. November. Vielleicht gibt es ja auch eine Tour und ja, vielleicht kommen Sie ja dann auch mal wieder zur Tour ins Saarland, Sie beide.
Und wir würden sonst gerne mal so nach Saarland kommen, auch ohne Arbeit.
Wir würden gerne mal zum Essen ins Saarland kommen.
Das ist immer eine gute Idee.
Aber zum Leben muss man ins Saarland kommen,
genau. Genau, nicht nur zur Arbeit, aber wir freuen uns, würden uns natürlich auch freuen, Sie auf der Bühne hier nochmal erleben zu dürfen. Sie haben Schokolade, Ihr Stück angesprochen, wo Sie gemeinsam auf der Bühne stehen. Das ist auch eine Mischung aus Musik und Texten. Frau Kramer, Sie beide mögen das auch, diese Momente, diese Situation gemeinsam auf der Bühne. Was mögen Sie so daran?
Also erstens mag ich diesen Leseabend, ich mag den Abend, ich mag unser kleines Ensemble, die Musiker, mit meinem Mann auf der Bühne stehen, diese anderthalb Stunden mit ihm sozusagen und dem Publikum mit diesem kleinen Raumschiff abzuheben und so einen Abend zu verbringen. Das hat was sehr, sehr Schönes und ist eben auch im Gegensatz zu den Dreharbeiten, die wir ja dann eben meistens machen, hatten nochmal eine ganz andere Farbe von unserem Beruf. Und das genieße ich schon sehr, das dann auch mit meinem Mann zu machen.
Ja, wahrscheinlich auch, wenn man merkt, wie sie eben den Saal, den Raum, die Leute in den Bann ziehen mit dem, was sie auf der Bühne präsentieren.
Ist einfach wirklich ein ganz schöner Moment, wenn man merkt, alle, die sind gekommen, die haben sich schön gemacht, die haben eine Karte gekauft, haben das Haus verlassen und wollen jetzt gemeinsam mit einem sozusagen, lassen sich auf den Abend ein, bestenfalls. Ne? Und wenn das dann gelingt, dann ist es einfach wirklich schön.
Wenn wir nochmal zurückkommen zu Ihrem Film Aus dem Leben, haben Sie ihn schon gesehen oder schauen Sie sich den jetzt auch nochmal im Fernsehen gemeinsam an?
Also wir haben ihn gesehen und wir haben ihn, glaube ich, jetzt zweimal oder sogar dreimal gesehen. Und ich glaube, wir werden uns am 9. jetzt nicht nochmal ansehen. Aber wir lassen das ein bisschen auf uns zukommen.
Wir schauen ihn uns am 9. auf alle Fälle an und freuen uns drauf. Also morgen um 20.15 Uhr in der ARD Aus dem Leben, danach in der Mediathek. Und ich habe mich gefreut, mit Ihnen über Ihren Film und all die anderen Dinge zu sprechen. Die Erinnerungen an das Saarland. Und ja, freue mich. Wir alle freuen uns, wenn Sie dann mal bald vielleicht wieder ins Saarland kommen. Danke für das Gespräch.
Liebe Danke Grüße. Für die schöne Zeit, die Sie uns gegeben haben.
Aus dem Leben. Der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr. Gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD Audiothek.